Ja, ihr Lieben, es ist schön, miteinander den Herrn zu loben. Ich habe das so genossen, den Lobpreis jetzt. Vielen, vielen Dank. Ihr Lieben, habt ihr ganz, ganz wunderbar gemacht. Und manchmal denke ich, eigentlich braucht man gar keine Predigt, wobei auch die hat ihre Bedeutung. Und Gottes Wort ist für uns wichtig. Es ist Brot des Lebens. Die Jahreslosung für dieses Jahr 2022, das wird ja immer so, ich glaube, 4 Jahre vorher im Gebet ausgesucht, dass man sich vom Herrn schenken. Und es ist ein, ich war noch, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das ist eine Tür, diese Tür ist offen. Es ist nicht selbstverständlich, dass Türen offen sind. Ich weiß nicht, wie es euch in eurem Leben schon manchmal gegangen ist. Ihr habt die Hoffnung gehabt, irgendwo bei einem Amt angenommen zu werden. Die Gertrud hatte jetzt dieses oder das letzte Jahr mit ihren beiden Schwestern einige so Erfahrungen, mehrheitlich, deutlich mehrheitlich positive Erfahrungen, dass da, wo sie mit ihrem Anliegen kam, egal wo es war, bei einer Bank oder bei einem Amt oder bei einem Arzt oder im Krankenhaus mit ihrer älteren Schwester dort und dort, da waren offene Türen, es waren offene Herzen und sie war überrascht von der Art und Weise, wie Menschen ihr entgegengekommen sind und sich der Not, die dort, mit der sie da an der Hand eigentlich kam, geöffnet haben. Das ist immer wieder ein ganz, ganz großes Geschenk. Es ist nicht eine Selbstverständlichkeit, denn in dieser Welt erleben wir auch geschlossene Türen. Wir erleben geschlossene Türen, geschlossene Herzen. Oder da gibt es ja auch Schattierungen, dass man gerade so geduldet ist. Ja, eigentlich ist es ja im Jahr ärgerlich. Ja, da kommen sie halt rein. Eigentlich ist die Zeit schon abgelaufen. Wir haben schon alles zusammengepackt. Jetzt müssen sie auch noch kommen. Das wird zwar nicht gesagt, aber man spürt es. Und deswegen hier das ganz große Wunder von Gott. Jesus sagt es, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Manchmal denke ich meinem eigenen Leben, wie empfindet Gott, wenn ich im Lobpreis, im Gebet zu ihm komme? Da gibt es doch Leute, die sind so viel glaubensmutiger, die sind so viel charismatischer, die sind so viel spritziger. Und je älter ich werde, ach du meine Güte, ist da nicht so ein gewisser Schatten, so eine gewisse Traurigkeit in seinem Herzen? Könnte das nicht sein? Aber das sind, wie wir merken, immer wieder neu, und deswegen bin ich so dankbar für den Heiligen Geist. Das sind unsere menschlichen Gedanken und das sind auch Mächte dahinter. Da, wo der Heilige Geist wirken kann, da wächst Glaube auf, da sproßt Glaube auf, Zuversicht, und das möchte dieses Wort uns mit auf den Weg gehen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Die Tür ist offen. Sie ist nicht offen deswegen, weil ich einen besonderen Namen habe oder irgendwelche anderen Vorzüge anbringen kann, mit irgendwelchen besonderen Leistungen komme, sondern sie ist offen wegen des Kreuzes. Das sehen wir ja hier oben. Das Kreuz ist der Grund dafür. Und hinter dem Kreuz steht ja diese gewaltige, atemberaubende Liebe Gottes. Das Wunder, dass er, die wir eigentlich ja ein verschlossenes Herz ihm gegenüber hatten, gekommen ist. Weihnachten haben wir das gefeiert. Ich fand wunderbar Heiligabend diese Vielfalt der Zeugnisse, der Berichte, der Gedanken. Das war richtig wunderschön, auch tiefgehend. Und ich dachte, Mensch, wenn ich da noch nicht beim Glauben gewesen wäre, diese Gedanken, die uns da mit hineingenommen haben, die hätten mein Herz angerührt, die hätten mich zum Nachdenken gebracht, wie der Wolfgang sagt, in meinem Prozess der Christwerdung. Aha, also nicht ein einmaliges, das kann es sein, sondern auch ein Prozess. Das ist so vielfältig, so wunderbar. Jeder Einzelne ist ein Original. Christus kommt, Gott kommt uns entgegen in einer Krippe, als ein Baby. Und das drückt sich auch hier in dem aus, die Tür ist geöffnet, Gott hat alles getan, Gott lädt ein, er zieht Menschen, heißt es vorher in den Versen drumherum. Johannes 6 ist ja ein wunderbares Kapitel. Und da ist ein wunderschönes Licht, das ist in dem Original noch stärker. Drumherum ist, wie gesagt, ja, die Erde unten, das Meer Braune, der Himmel links davon, von der Tür, ist auch ein verschlossener Himmel. Aber da, wo Jesus ist, dort ist eine geöffnete Tür. Er selber sagt von sich, ich bin die Tür. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Die Tür ist geöffnet und alle dürfen kommen. Und der erste Gedanke, der mir da auch wichtig ist, dass wir sehen, wir leben ja in einer Zeit, in der, hat man fast den Eindruck, so die Wehen der Endzeit immer stärker werden. Keiner weiß, was mit Ukraine da ist. Noch vor Corona wäre das die Nachricht gewesen, die Medien erschüttert hätten bis ins Letzte. 100.000 Mann da, ein paar Kilometer von der Grenze. Aber Jesus sagt schon da zu uns, als er das ankündigt, wenn das geschieht, wenn er davon hört, hebt eure Häupter und freut euch, denn die Erlösung naht. Und so haben wir viele, viele Menschen auf dem Herzen, die jetzt noch denken, sie kämen ohne Gott besser durchs Leben. Das ist eine riesen Lebenslüge, die hatte ich auch mal in meinem Leben. Ohne Gott habe ich mehr Spaß, kann ich mehr Frauen ausprobieren, kann ich mehr all das ausprobieren, das ausprobieren, das ausprobieren. Denkst du, das ist all nicht das, was es verspricht. Der Teufel verspricht viel, hält wenig und am Ende nimmt er alles. Und so gibt es viele, viele Menschen, die haben einen tiefen Hunger. Und sie wissen es nicht, dass sie einen Hunger nach Gott haben, einen Hunger nach dieser Liebe, nach dieser Annahme, die nur Gott selber geben kann. Jesus sagt ja ein paar Verse vorher, Johannes 6, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nie mehr dürsten. Er stillt unseren Hunger nach Annahme, nach Wertschätzung. Und zwar nach Annahme, die ohne Bedingungen ist. Wo ich nicht dauernd denken muss, ich muss noch an mir arbeiten, damit ich mich selber annehmen kann. Wenn ich mich selber besser annehmen kann, wird mich Gott annehmen und so weiter und so weiter. Wir haben da so eine komische Parallelität, die unsinnig ist. Und so können wir und könnt ihr euch, die ihr besonders Evangelisation auf dem Herzen habt, mit dem Alpha-Kurs oder Live-Kurs oder da, wo wir einfach Begegnung haben, ganz entspannt sein und wissen, es gibt eine geöffnete Tür. Und wenn wir mit jemandem, wir wissen ja nicht wie, was ist der Schlüssel zu dem Herzen, das weiß aber Gott. Und wir können wissen, die Tür ist offen. Jesus hat alles bezahlt. Der Tisch ist gedeckt. Mit Brot, mit Wein. Menschen können kommen und satt werden. Sie kommen nicht, um neue Regeln einhalten zu müssen, um dazuzugehören. Jede Gemeinde, ein anderer Stallgeruch mit eigenen Regeln. Und wenn man nicht so ganz dem entspricht, ach du meine Güte, da gibt es ja so auf der menschlichen Ebene, auf der irdischen Ebene, so ganz bestimmte Dinge, wo Leute das Gefühl haben, sie sind dann doch nicht so ganz passend, doch nicht zusammengehören. Wer sitzt denn oben an der Tafel neben dem König aller Könige? Ja, die Glaubensstarken, ja, die das aufweisen können, das aufweisen können. Wir haben den ersten Platz im Herzen Gottes, wenn wir kommen. So groß ist die Liebe Gottes. Und ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, sowohl in der Begrüßung von Hansi, als auch in all den Liedern, die wir gesungen haben, wird von der Größe dessen geredet, von der Größe Gottes, von der Größe und der Tiefe seiner Gnade, seiner Liebe. Hansi hat gesagt, und wenn wir 800 oder 900 Jahre leben würden, wie die Patriarchen, die da noch vorher, da ich weiß nicht, wie die da zusammengefasst werden, Abraham hat nicht so lange gelebt, aber du hattest Noah, glaube ich, gell? Henoch, 800 Jahre. Und sogar die ganze Ewigkeit wird nie langweilig werden. Die Liebe Gottes hat immer neue Tiefen, immer neue Überraschungen. Die Gnade Gottes. Der Paulus drückt es so in einem Vergleich aus im Römer 5, 17, wie der Tod geherrscht hat. Und der Tod, das wissen wir alle, der herrscht ja, oder? An dem kommt keiner vorbei. Der Tod ist eine Macht, eine zwingende Macht. Wie viel mehr, wie der Tod geherrscht hat durch die Sünde des einen, wie viel mehr werden die, die den Überfluss, die, das ist so ein, er sucht Worte, überströmend, die Gnade, sie ist gewaltig, sie ist groß, sie ist erschienen, sie ist da wirksam, sie hat zu dieser offenen Tür geführt. Und die Gabe der Gerechtigkeit werden sie herrschen im Leben durch den einen. Herrschen im Leben. So wie der Tod geherrscht hat, werden die, die die Gnade kennengelernt haben, die Gnade aufgenommen haben, die sich haben offene Augen schenken lassen, täglich, immer wieder neu, so wie wir heute Morgen im Lobpreis schon und in dem angesprochen werden durch sein Wort. Also wenn wir Menschen mit diesem Jesus in Berührung bringen, dieser offenen Tür, dann dürfen wir ihnen sagen, du bist bedingungslos geliebt, schon vor Grundlegung der Welt hat Gott von dir geträumt. Und jetzt möchte er dich überwältigen mit seiner Liebe, mit seiner Nähe. Und wir dürfen wissen, er wird uns durch seinen Geist die richtigen Worte geben. Man kann sich da vorbereiten, man kann gutes Übergabegebet oder wie auch immer. Oder man kann sagen, komm da einfach mal mit und spür's mal im Gottesdienst. Setz dich mal hinten hin und beobachte es mal. Lass es mal spüren. Mir ging das so, ich war zuerst auch irgendwo für dich eine Ablehnung, aber je mehr ich mich mit beschäftigt habe, desto mehr merkte ich, dass ein warmes Licht. Schön, dieses warme Licht, oder? Ich finde, das ist sehr schön gemalt. Aber auch wir, nicht nur die Menschen, die in dieser Zeit, wo die Erschütterungen immer größer werden, beben, wehen, durch die Welt gehen. Und wir seine Zeugen sind und bezeugen dürfen, wie gut er ist, wie schön es ist, bei zu Hause zu sein. Auch wir selber brauchen das. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal habe ich so das Gefühl, es liegt ja sehr, sehr nahe im Glauben. Gell? Man fühlt sich ermutigt, man fühlt sich gestärkt in einem Gottesdienst, wenn man seine Zeit hat und wo man sich am Herrn stärkt und mit ihm weitergeht. Und dann erlebt man irgendwo etwas, wo man überhaupt nicht mit sich zufrieden ist. Ich finde das Wilhelm Busch, der Pfarrer aus Essen, der Jugendpfarrer damals in der Zeit des Dritten Reiches, war einer, der liebte Jesus so richtig brennend, begeistert. Und die Gertrud hat ein Buch geschenkt bekommen, Plaudereien aus meinem Studierzimmer oder in meinem Studierzimmer. Da hat er so viele Bilder gehabt, Gemälde von Glaubensvorbildern, Helden, die wichtig gewesen sind in seinem eigenen Leben. Aber er schreibt dann selber, er wurde dann aufgrund seiner Evangeliumsverkündigung, seiner freimütigen Art und seiner Jugendarbeit, kam ins Gefängnis. Und dann nahm er sich vor und sagte, Jesus in mir. Das wusste er, das konnte er predigen, da war er begeistert. Jesus in mir wird mich jetzt hier in dieser Herausforderungssituation richtig, ja, da wird richtig was Gutes geschehen. Ich werde wie ein Lamm sein und so. Denn er war sehr impulsiv, bis hin zum Jähzorn und so weiter. Und er nahm sich richtig vor, ein guter Zeuge für Jesus zu sein. Da war ein Wärter, der hat es besonders auf ihn abgesehen gehabt und der hat es raus, ihn so zu provozieren, dass in ihm alle Angst abfiel, Nachteile von den Nazis zu bekommen. Wilhelm Busch, sein ganzes altes Naturell, seine ganze Tendenz zum Jähzorn und zum Zorn brach immer wieder durch und brachte ihm riesen Nachteile. Und ließ ihn dastehen als einen, der ganz anders, als er sich das davon geträumt hatte, als ein Vorbild das Sanftmut und der Langmut Jesu in ihm. Und dann war er total zerrissen und zerbrochen. Und dann war es immer wieder neu, die Gnade. Manchmal waren es ganz, ganz überraschende Dinge, die ihn da, wo sein Herz voller Unruhe wurde, voller Gedanke, kann Gott mich da so richtig lieben? Bin ich überhaupt es wert, angenommen zu sein, ein Königskind zu sein? All diese Anfechtungen. Also ich kenne das auch in meinem Leben. Man hat Phasen, wo es richtig toll läuft und man hat Phasen, wo man denkt, jetzt bist du so lange schon beim Glauben und immer noch. Aber die einzige Antwort, ihr Lieben, die einzige Antwort ist, diese Tür und dieser Tisch, an diesem Tisch sich niederlassen und von diesem Brot essen, kommt ja am Ende des Kapitels 6, von diesem nicht nur essen, sondern es zerkauen. Richtig verstoffwechseln, hat mir jemand gesagt. Und von diesem Trank, von dem Blut des Lammes, das allen Schaden gut macht, im Blut des Lammes trinken. Gott lädt uns heute Morgen ein. Er lädt uns ein. Egal wie lange du beim Glauben bist, egal ob du zum ersten Mal davon hörst oder merkst, es könnte der Punkt sein, wo sich mein Herz auftut, wo seine Tür ist ja schon offen und genau genommen ist es ja schön, Lukas 15 steigert das Ganze. Er rennt ja raus dem verlorenen Sohn entgegen und fällt ihn um den Hals und küsst ihn, obwohl er nach Schweinemist stinkt und wirklich Mist gebaut hat, Schaden gebracht hat. Und er kommt doch raus, wo der ältere Sohn sich selber ausschließt, indem er in seiner Wut und in seiner moralistischen Art und Weise sagt, nee, das ist ungerecht, der hat doch das und ich habe mich abgemüht und war immer treu und immer fromm. Und der Vater kommt raus und was sagt er? Diskutiert nicht mit ihm und sagt, komm doch mit rein, die Tür ist offen und der Tisch ist gedeckt, lass uns feiern. Es geht nicht um richtig und falsch, das wird uns nicht selig machen. Der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen kann uns nicht retten. Der Baum des Gesetzes, der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse kann uns nicht heilbringen, sondern ganz alleine der Baum des Lebens, das ist Jesus. Und er ist gekommen und hat sein Leben dahin gegeben. Also wir können gar nicht groß genug von ihm denken. Ich möchte noch mal ganz kurz die Bibelstellen, die Worte, die Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Ihr kennt alle das Gefühl von Hunger. Man ist zu nichts fähig, wenn man richtig Hunger hat. Da ist keine Kreativität, da kommen keine guten Gedanken, man fühlt sich einfach schlecht. Wenn man Durst hat, ist es noch schlimmer. Und bei ihm gibt es Brot. Lass uns viel, viel von diesem Brot essen. Es ist nicht nur das Brot, das Kapitel fängt ja an mit der Speisung der 5000. Und Jesus sagt ihnen, das ist nur ein Zeichen, es geht um ein Brot, das viel, viel wichtiger ist als das Brot, das er mit dem Mund aufnimmt. Das bin ich, das Brot des Lebens, das vom Himmel herabgekommen ist. Lass uns, wenn wir nachher miteinander das Abendmahl nehmen, lass uns den Heiligen Geist bitten, Herr, lass uns die herrliche, verwandelnde, sättigende Kraft von dir, dem Brot, das vom Himmel, das der Vater gesandt hat, da ist mehr drin als wir, viel, viel mehr. Ich würde sagen, wir haben bis jetzt ein Tausendstel, also jetzt mal so menschlich gesagt, ein Tausendstel Prozent bis jetzt verstanden. Welche Wirkung dieses Brot hat. Wir merken das daran, dass wir immer noch denken, wenn wir uns bei etwas ertappen, wo wir wissen, dass es verkehrt ist, was wir selber nicht billigen, dann verfallen wir nur zu leicht in dieses Muster, vielleicht ist das uns in der Kindheit anerzogen worden ist, dass wir uns selber bestrafen müssen, dass wir selber uns in was reinpressen, meinen zu müssen, um angenommen zu werden. Und ihr Lieben, das ist tödlich. Das ist in Wahrheit Gesetz. Das tötet alles geistliche Leben. Aber dort ist eine bedingungslose Annahme. Und wenn du hungrig bist, dann komm und iss. Iss, iss, iss. Trink, trink, trink. Reagiere auf Sünde in deinem Leben, auf Sünden und auf sündigen Haltungen, von denen du selber nicht freikommst, indem du dich an den Tisch sitzt und immer mehr isst und immer neu isst und immer neu isst. Reagiere mit dem Evangelium. Nicht nur die Menschen draußen brauchen das Evangelium, wir Christen brauchen das Evangelium. Genauso das Brot des Lebens. Wir können nur funktionieren, das hat man inzwischen festgestellt, das ist genial. Ich bin gerade dabei, Neurobiologie und Neurologie und so weiter, wie unser menschliches Gehirn strukturiert ist, wie es funktioniert. Es funktioniert nur oder am allerbesten mit bedingungsloser Liebe. Lieblosigkeit, ein Titel von Gerald Hüther, kann ich euch noch empfehlen, macht krank. Jede Form von Lieblosigkeit, auch versteckt sich selber gegenüber, von anderen empfangen. Und bei ihm erleben wir eine Gnade, ein Erbarmen, das grenzenlos ist, das uns frei macht von all den falschen Mustern, die wir haben, der Selbstbestrafung. Ja, ich tue nicht genug und da und dort und da kann Gott mit mir nicht zufrieden sein, ich elender Mensch und so weiter. Gott sagt, du bist angenommen. Wenn du kommst, dann wirst du nicht nur abgewiesen, sondern ich hüpfe vor Freude. Wenn du davon isst, von dem Geschenk nimmst, dann kannst du mir keine größere Freude machen. Jesus sagt vor mir, auch im 6. Kapitel, wirket für die Speise, die ins ewige Leben führt. Dann fragen die Juden, ja, was sollen wir denn? Was sind denn die Werke Gottes? Und dann sagt er, dass ihr glaubt, im Glauben empfangen. Glaube ist bei Johannes immer mehr als nur für Wahrheiten, sondern es ist sich preisgeben, sich hingeben, annehmen, aufnehmen, sich verwandeln lassen, essen. Das ist das Werk Gottes. Und jeder weiß es, wenn er gut gegessen hat, ein richtig gutes Mahl, dann strotzt er von Entdecker Dingen, dann denkt er, wow, dieses Gefühl, noch ein Gläschen Wein dazu, ich kann mit ihm über Mauern springen, es ist das Unmögliche möglich. Also, das Geheimnis des Essens, das Geheimnis, sich die Augen öffnen zu lassen, dass dieses Brot des Lebens viel, viel mehr Nährstoffe enthält, viel, viel tiefergehende Auswirkungen, heilbringende, erlösende, befreiende, aufweckende. Wir alle sehnen uns nach, was ist das Geheimnis von Wundern? Ich glaube, dass es dieses tiefe Bewusstsein ist, diese tiefe Gewissheit, diese Tiefe, die durch Offenbarung kommt. Ich bin hundertprozentig angenommen. Ich bin ihm recht. Er hat alles bezahlt. Und jetzt tue ich einfach das, was er mir gesagt hat. Und erwarte, dass er den Rest tut. Ich lege die Hände auf. Face-to-Face-Team. Ich spreche Worte des Segens aus und ich bin einfach entspannt und weiß, er ist so viel größer, er ist so viel gewaltiger, er will so viel mehr, dass Menschen geheilt werden, als ich es will. Ich glaube, dass hier das Geheimnis liegt. Herrschen im Leben durch die Erkenntnis des Überflusses der Gnade und der Gabe des Geschenkes, der Rechtfertigung, der Gerechtigkeit viel tiefer. Iss davon in diesem Jahr. Jesus spricht, ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern hat das Licht, das ihn zum Leben führt. Licht. Dunkelheit, Finsternis, die Gedanken, die Gefühle, wenn es kalt wird, wenn es dunkel ist, die Verirrung, die Orientierungslosigkeit. Und Jesus, und plötzlich geht die Sonne der Gerechtigkeit auf. Licht, Licht ist mit Leben verbunden. Ohne Licht gibt es kein Leben. Man blüht auf. Und er ist dieses Licht. Wir haben es in diesem Bild auch gesehen, dieses warme Licht. Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Die Situation mit Lazarus, so viele Menschen. Jeder Mensch hat Angst vor dem Tod, vor dem Sterben, vor dem, was dort kommt. Werde ich angenommen werden? Wird die Tür offen sein? Ja, sie ist offen. Nimm Jesus an. Er ist die Auferstehung und das Leben. Du kannst es jetzt schon haben. Diese Dimension von Kräften des kommenden Zeitalters, das heißt es im Hebräerbrief, die wir jetzt schon erleben können, schmecken können. Wer? Alle. Alle, die kommen und ihn annehmen. Denn er ist die Auferstehung und das Leben. Er gibt es nicht nur, er ist es. Wenn du ihn hast, hast du alles. Lass uns Zeit dafür nehmen. Lass uns das kultivieren. Lass uns das aufnehmen. Lass uns gesättigt werden von dem, was dann beim Paulus so rauskommt. Ich denke, da war auch beides im Philipperbrief, könnt ihr das lesen. Wie er sagt, für mich bedeutet Leben Christus und Sterben ist für mich Gewinn. Ich weiß nicht, wofür ich mich entscheiden möchte. Was für eine Autorität oder was für eine Haltung. Ich habe Lust abzuscheiden, was auch viel besser wäre. Aber ich glaube, es ist besser, dass ich bei euch bleibe. Ihr braucht noch ein bisschen Unterstützung im Glauben. Also werde ich euch erhalten bleiben und werde euch im Glauben, dass er noch mehr ist und dass er noch mehr von dieser Gnade versteht und entdeckt, welche Tiefen, welche ungeheure, herrliche, verändernde Kraft darin liegt. Nicht mehr das Muster der Selbstbestrafung, nicht mehr der Weg des Gesetzes, nicht mehr der Weg, du solltest mehr, du musst mehr und kannst du nicht mit mir zufrieden sein. Und dann diese Vorstellung, ja, wenn ich dann zerknirscht komme, dann ist Gott auch versöhnt und dann ist es völliger Schrott. Gib es auf, gib es ab am Kreuz. Die Tür ist offen. Wenn du mal wieder gescheitert bist, wie im Busch, wenn du dich bemüht hast zu Weihnachten, dass endlich dieses Heiligabend, dieses wunderbare Familienfest, das ist ja diese Idealisierung, die dann zu Dramen führt. Ich kenne Leute, da ein junger Mann, oder inzwischen ist er kein junger Mann mehr, er ist in Hamburg Professor, glaube ich, da flog jedes Weihnachten der Weihnachtsbaum durchs Zimmer. Weil die Erwartung von entspannte Familienatmosphäre und Glückseligkeit, diese Idealisierung, diese überhöhten Vorstellungen, diese Träume von dem, was das ganze Jahr nicht da war. Und dann brach alles zusammen und die Nerven gingen durch und der Vater nahm den Weihnachtsbaum und schleuderte ihn in die Ecke. Nicht sehr schön, oder? Aber hier ist die Tür offen, hier ist die Tür offen, hier ist Licht, hier ist Wärme, hier ist Auferstehungskraft, hier ist viel mehr als wir. Und ich glaube, für uns als Christen ist es in diesem Jahr 2022 das Allerwichtigste, das noch mehr dem Heiligen Geist Raum zu geben, das noch mehr zu entdecken. Ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Und dann sagt er, lädt an, kommt her alle zu mir, die euch abmüht und eure Last leidet, ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn jetzt hört gut zu, ich gehe behutsam mit euch um. Das ist die Übersetzung von Sanftmut. Ich bin sanftmütig, heißt es im Grunde. Und von Herzen Demut und ich sehe auf niemanden herab. Du kleiner Wilhelm Busch, damals hat Gott wahrscheinlich gesagt, komm in meine Arme, wieder gescheitert, du wolltest, ich weiß, du wolltest, aber du hast es in eigener Kraft versucht, du hast es gut gemeint, du bist gescheitert und wir scheitern. Und einer der Voraussetzungen für geistliches Wachstum ist die Erkenntnis, wie geistlich arm wir sind. Und das ist der Weg des Lebens, deswegen ist es deswegen so schwierig. Gell? Wenn man geistlich weiterkommen will, wird man auch erleben, dass bei all den guten Zeiten des Gesegnetseins und sagt, wow, jetzt kann nichts mehr schiefgehen, du plötzlich abstürzt in Abgründe, die in dir selber noch sind. Und was ist die Antwort? Das habe ich für dich getan, weil ich dich liebe. Ich bin nicht enttäuscht über dich jetzt, sondern ich wusste, es ist der Weg des Lebens, das Scheitern, das Wachsen auch in der Kenntnis. Glückwunsch, die ihr geistlich arm seid. Früher haben wir gesagt, Glückwunsch die Bekloppten. Nein, das hat nichts mit Beklopptheit zu tun, sondern das hat mal zu tun, dass wir in uns selber diese Liebe, diese Sanftmut, diese Demut, diese Barmherzigkeit nicht haben. Wir können darüber reden, aber wir haben sie nicht. Also in uns selber, aber in uns wohnt Jesus und die Tür ist offen und wir können von ihm essen. Wenn ihr das tut, ist es nicht schön, ich gehe behutsam mit euch um. Und ich sehe auf niemand herab. Du bist Gott keine Lust. Vielleicht ist das der Stempel auf deinem Leben. Du stammst aus einer Familie, die, naja, so gut, wie auch immer, nichts Besonderes in der Schule, nichts Besonderes im Beruf, einfach nur treu. Und du bist was Besonderes. Du bist ein geliebtes Kind. Aber nicht wegen den Leistungen oder nicht wegen Mangel an Leistung, sondern weil Gott anders ist, als wir uns das vorstellen. Weil seine Liebe eine viel, viel größere Tiefe, viel, viel größere Breite, viel, viel größere Höhe und Länge hat. Gewaltig. Das Gebet von Paulus im Epheser 3, dass der Heilige Geist die Augen auftut. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Und das Joch, das ich euch auflege, ist leicht. Und was von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Wenn wir am Tisch des Herrn sitzen und essen, dann nehmen wir nicht nur seine Annahme und Liebe auf, sondern dann haben wir Muße, um zu sehen, das ist ein wunderschönes Leben, das Jesus gelebt hat. Wunderschön. Und danke, Herr, das möchte ich auch. Das hatte der Wilhelm Busch so tief in sich drin, gell? Aber er hat es dann versucht auf dem falschen Weg. Er wollte sich selber rühmen. Ich bin besser. Ich bin derjenige, der sich bewährt in der Verfolgungssituation. Das ist eine gefährliche Einstellung. Aber er lernt es und er wuchs daran. Und dann kommt eine schöne, was mir vor kurzem in einem Buch vom Markus Spieker, Jesus, eine Weltgeschichte, kann ich euch nur empfehlen. Ganz tolles Buch, Jesus, eine Weltgeschichte, fängt dann von Anfang bis, toll. Und er sagte, das wäre eins der Worte, also da im 1. Korinther 13, statt Liebe, Gott ist ja Liebe, Jesus eingesetzt hat. Und lass das mal auf dich wirken. So ist Jesus dir gegenüber. Er ist geduldig und freundlich. Geduldig und freundlich. Er eifert nicht für den eigenen Standpunkt. Hätte alles recht, oder? Du solltest eigentlich mehr und so weiter und du tust nicht und da. Er prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Jesus nimmt sich keine Freiheiten heraus, sucht nicht den eigenen Vorteil. Er lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Er freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Jesus nimmt alles auf sich, er verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Er wird es vollbringen. Er wird es vollenden. Und dann kommt ein wunderschöner Psalm. Und ich finde es schön, dass im Alten Testament das alles ja schon mit drin ist. Wie in diesem Lied, wenn mein Herz voll Schatten ist, weil es dafür Gründe gibt, eigenes Versagen, Ängste durch die Nachrichten, was wird kommen, werde ich es packen bis zum Ende, wie wird es sein, wenn ich noch älter bin, noch gebrechlicher, werde ich es schaffen, wenn mein Herz voll Schatten ist. Dann schüttelt Gott nicht den Kopf und sagt, wie kannst du nur, du kennst mich doch, ich habe mich jetzt täglich, habe ich meine Liebe dir gezeigt, du bist jetzt so lange zum Brauchen, sondern strahlt dein Lächeln über mir. Und genau dasselbe ist im Psalm 94, Vers 19. Ich fange damit an, als viele unruhige Gedanken in mir waren. In dem Herz eines Gläubigen, viele unruhige Gedanken, das gehört sich eigentlich nicht, oder? Sollte doch nicht sein. 50 Jahre beim Glauben, x Predigten gehört. Selber schon gepredigt. Das sind viele unruhige Gedanken. Ist Gott darüber nicht enttäuscht? Nein, dann ist die Vorstellung von seiner Gnade, von seinem Erbarmen bei uns, das ist der Punkt, viel zu klein. Wir brauchen mehr Offenbarung, wir brauchen mehr Verständnis für die Tiefe, für die Weite, für die Höhe, für die ungeheure Dichte dieser Gnade, dieser, wie heißt es da weiter? Erfreuten, nein, wörtlich heißt es, können am Elberfelder Bibel lesen, liebkosten deine Tröstung, meine Seele. Der Papa weiß einfach mal, das Kind braucht wieder eine Kuschelzeit. Das Kind braucht wieder mal, der emotionale Tank muss wieder gefüllt sein, sonst ist er unausstehlich. Zu nichts zu gebrauchen. Kennt ihr das mit Eltern, die kleinere Kinder haben? Oder Teenager? Da ist es noch komplizierter. Da ist es verdeckter und diffiziler. Nicht der erhobene Zeigefinger, nicht das Gesetz, nicht die Rute, nicht die Strafe wird es bringen. Nicht, dass man seine Kinder so trainiert, dass sie sich durch ein Über-Ich selber bestrafen. Also durch die Vorstellung, was würde der Papa jetzt, der ist schon längst gestorben, oder die Mutter, was würde die jetzt von mir erwarten? Und nur dann kann ich mit mir zufrieden sein. Wenn sie zufrieden gewesen wäre, aber sie war ja nie zufrieden vielleicht. Das ist das Drama. Davon brauchen wir Erlösung. Davon brauchen wir Veränderung. Und die gibt es nur bei ihm. Als viele unruhige Gedanken in mir waren, warum wegen der Zukunft, wegen was auch immer, liebkosten deine Tröstungen meine Seele. Und dann spürst du schon. Und die moderne Neurobiologie bestätigt, dass Menschen, die so leben, dass sie geliebt sind und sich selber Gutes tun und sich angenommen haben und frei sind, die sind zu ungeheuren Dingen fähig, aber nicht gezwungen, damit sie Liebe bekommen und damit sie vor sich selber bestehen können, sondern weil sie schon angenommen sind, weil sie es zutiefst wissen. Wenn ich sagte, mein Fuß wankt, so unterstützte deine Gnade, unterstützte mich deine Gnade, Herr. Wenn ich manchmal so richtig, also unzufrieden mit mir bin und vielleicht nachts oder wie auch immer, dann gibt es ein Vers von einer Meditation von Kohlbrügge, hieß der Mann, vor vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten. Und der geht so: Deine ganze Seligkeit, all deine Ruhe, hebt und trägt mich. Darin atme ich auf und befinde mich darin ewig wohl. Und das ist die Voraussetzung für all das, was dann kommt. Lass uns essen von diesem Brot, trinken von diesem Wein. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du uns die Tiefe dieser Erlösung, die Tiefe dieser Annahme noch mehr offenbarst. Zutiefst, dass wir nicht abgewiesen sind, wenn wir kommen. Denn genau genommen, bleiben, dürfen wir ja bleiben in diesem Zimmer, in diesem Haus, in deinem Haus. Psalm 23, Gnade und Barmherzigkeit werden uns niemals verlassen, werden dich niemals verlassen. Der Herr wird dich zum Ziel bringen, der Herr wird dich hindurchführen. Was sollen wir dazu sagen, sagt der Paulus, wenn Gott für uns ist, wer oder was sollte gegen uns sein? Nichts kann uns scheiden. Von dieser Liebe, die in Christus Jesus ist. Und auch ich und du bist, wenn du Christus angenommen hast, in Christus Jesus. Und der Tisch ist gedeckt. Halleluja. Sing jetzt dieses wunderbare Lied. Und lassen den Heiligen Geist wirken. Lassen ihn weiter wirken, wenn wir dann das Abendmahl austeilen. Und Heilung wird fließen. Heil und Heilung für die Seele, für das Denken, für das Gemüt, aber auch für den Körper. Auch zu Hause, überall, wo ihr jetzt seid. Heilung fließt, sie ist da. Er hat alles bezahlt.